Ja, ein paar Dinge mag ich wieder sagen, bevor wir dann heute Vormittag auch wie gestern in die Praxis gehen. Retreat-Situationen öffnen die inneren Muster. Ein wichtiger Satz von Rajendra Rai für mich ist: Es ist gar nicht so wesentlich, was wir in Retreats tun. Viel wesentlicher ist, was wir nicht tun. Nämlich unsere konditionierten Muster des Alltags zu wiederholen. Und dadurch entstehen die Lücken im inneren Gebäude. Und da kommen alle möglichen Dinge, die wir im Alltag gewohnt sind, wegzudrücken oder fast, würde ich sagen, wegzuspannen, damit wir funktionieren können, die kommen dann zum Vorschein. Und es kann sein, eine unendliche Erschöpfung. Ich weiß, ein Retreat von mir mit Sahasja zusammen, tiefes tantrisches Retreat. Ich habe sowas von geschlafen, das war unglaublich. Ich brauchte jede Pause zum Schlafen. Und die Lehrerin hat auch gesagt, durch diese Arbeit lösen sich so tiefe Verspannungen, die lösen sich in keiner Nacht sonst. Also es kann euch geschehen, Meditation ist tiefer als Schlaf. Tiefere Erholung, weil wir uns erholen vom Ich-Sein. Und das kann bedeuten, dass du unglaubliche Müdigkeit hast und nutzt die nicht im Meditieren hier, sondern in deinem Bett oder in der Natur. Und das andere kann sein, dass wir plötzlich krank werden, uns unwohl fühlen und lange weggedrückte Dinger kommen da und es fühlt sich irgendwie doof an. Und wichtig finde ich, das ist nicht falsch, sondern das ist das, was ich jetzt zeigen will, ohne dass du dich davon völlig dominieren lässt oder runterziehen lässt. Das ist jetzt Teil deines Retreats. Und das wendet so den Blick auf das, was Praxis ist. Praxis aus meiner Sicht ist keineswegs nur, wenn wir auf dem Kissen sitzen. Praxis ist eigentlich die Einladung, unser ganzes Leben bewusst zu leben oder immer bewusster, wach. Wie es auch die Tradition hier im Zentrum ist, das ganze Leben, ob du gehst oder isst oder kochst oder spazieren gehst oder jemanden anschaust, das ganze Leben ist gerufen zu einer Wachheit. Und in der Meditationspraxis haben wir diese Laborsituation gleichsam, diesen Fokus, diese hundertfache Vergrößerung von Wachsein, von Präsentsein, weil wir die Ablenkungen ein Stück draußen lassen und jetzt nicht Karotten schnibbeln oder den Garten umgraben oder Auto fahren, sondern weil wir nur Raum haben für uns. Und dadurch kann auch nochmal mehr auftauchen. Und wir lernen in dieser Übungssituation des Meditierens oder der Übungen hier, wir lernen diesen Umgang mit uns selber, um ihn dann außerhalb des Kissens und außerhalb des Retreatraums im Grunde zu entfalten, fortzusetzen. Das bedeutet, wir brauchen diese beiden Aspekte. Und ich bin kein Anhänger der Sicht, nur des Meditierens hält, das gibt es ja auch. Und Menschen haben eine Berufung und verschwinden für Jahrzehnte den Rest ihres Lebens in der Höhle oder im Meditationsplatz. Das ist eine große Berufung, habe ich große Ehrfurcht vor, kein Thema. Aber für die allermeisten von uns gilt es nicht. Aber ich bin auch kein Anhänger der Sichtweise von Meditieren, das ist die Vorbereitung darauf, dass du dann besser funktionieren kannst. Das ist ein bisschen die Verirrung, wie Mindfulness, gerade Mindfulness-Praxis übersetzt wird, auch in Firmen und Resilienz und bis hin zu Google und so weiter. Thay hat die relaxte Sicht, dass das wirkt. Leider erfahren wir mittlerweile, dass das nicht ganz wirkt, weil vielleicht nicht alle Menschen auf der Art sind wie er, sondern dass Mindfulness auch missbraucht wird. Also dass Meditation missbraucht wird, um klar und straight zu sein und aufzustehen und die Leute zu entlassen. Und das ist nicht der Weg. Die Praxis setzt sich da fort. Also Meditation ist nicht eine Vorbereitung auf etwas, sondern ein Aspekt unseres ganzen Lebens. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und deshalb, einige von euch haben das gestern auch positiv angemerkt, die Vielfalt der Methoden, die ich euch hier vermittle, das ist so ein Stück auch meine Handschrift oder die Handschrift der Schulen, aus denen ich komme. Und das ist nicht nur dafür, dass es sich leichter anfühlt und besser und wir verschiedene Möglichkeiten haben, das auch. Es ist auch diese Einladung, dass wir uns nicht in einer Methode festzurren, dass wir die ganze Bandbreite unseres Menschseins entfalten können. Wir können uns in der Meditation genauso gut festsetzen wie in der reinen Therapie oder in der Körperarbeit oder im holotropen Atmen oder was. Immer wenn wir in der Einseitigkeit uns hineinfixieren, ist die Gefahr, dass wir andere Teile von uns selber ausblenden. Also es geht um diese ganze Bandbreite. Sowohl von den Übungen, wie auch vom alltäglichen Leben. Meditieren und Körperarbeit und spazieren gehen und erforschen und essen und sich freuen und weinen und lachen und alles. Ganze Bandbreite. Das so vielleicht noch vorweg ein bisschen locker erzählt, aber ich meine es sehr ernst, ich meine es sehr wichtig. So. Unten im Essraum hängt ein Satz von Krishnamurti, vielleicht habt ihr ihn schon gelesen. Mein Geheimnis ist, ich habe nichts gegen das, was geschieht. Was ist da drin? Heißt es, die Dinge laufen lassen? Heißt es, sich zurückziehen auf den ruhigen Platz des Erwachten und schauen, wie die Welt ihr Werk macht und vielleicht alles für eine Illusion halten und das Leiden der Wesen auch als Illusion sehen, weil man durchblickt? Oder heißt es was anderes? Ich verstehe Krishnamurtis Satz ein bisschen anders. Es gibt eine Geschichte, vielleicht kennt ihr sie, ganz einfache Kindergeschichte von einem Mann mit einem Mantel. Und die Sonne und der Sturm, die schließen die Wette, wer von ihnen beiden es schafft, dass der Mann den Mantel verliert, hat gewonnen. Der Sturm ist als erster dran und er bläst und bläst und bläst und schafft und arbeitet sich ab und der Mann hält seinen Mantel immer fester, macht ihn zu und keine Chance. Und dann sagt der Sturm, als er außer Atem ist, zur Sonne, du, jetzt versuch du mal. Und die Sonne kommt hinter den Wolken hervor, wie sie es hier auch tut, und strahlt und siehe da, unser guter Mann legt ganz freiwillig den Mantel ab. Und die Sonne hat natürlich gewonnen. Und für mich hat diese einfache Geschichte was zu tun mit Krishnamurtis Einsicht in diesem Satz. Die Dinge in uns Menschen, auch in der Welt letztlich, aber bleiben wir mal bei uns selber, lösen sich in der Regel nicht, wenn wir sie bekämpfen und weghaben wollen. Das wäre das, ich habe was dagegen, was da geschieht. Sondern die Dinge lösen sich in uns oder erlösen sich oder ordnen sich oder balancieren sich aus. Nicht alles muss sich lösen, ja? Sondern manches muss sich ordnen oder auftauchen, erblühen. Also das Leben ordnet sich in uns neu, indem wir die innere Sonne des Gewahrseins drauf scheinen lassen. Das heißt, dass wir nicht gegen das kämpfen, was geschieht, wie Krishnamurti uns beschreibt. Ich habe nichts dagegen, was geschieht. Und zugleich, das ist nämlich die unsichtbare Folie, die wir in diesem Satz oft nicht sehen, ist da jemand, der ein so weites, waches Bewusstsein hat, dass er den Raum hält dafür, nichts dagegen zu haben, was geschieht. Das ist powervolle Präsenz. Das ist nicht nix machen. Das ist die Präsenz eines Buddha. Da ist einer oder eine, im Fall von Krishnamurti einer, aber es könnt ihr alle sein, ja, da ist eine oder einer, die ein so weites, erwachtes Gewahrsein in sich zulässt, durch Übung und Praxis und Erkennen und Prozesse, dass sie oder er den Raum dafür halten kann, dass alles, was geschehen will, geschehen darf. Nichts dagegen, was geschieht. Und das ist die Sonne, die in der kleinen Geschichte dann dazu führt, dass der Mann den Mantel ablegt. Oder in unseren inneren Prozessen. Und das ist die Sonne unseres Gewahrseins und unseres Mitgefühls auch. Es ist, schwingt in diesem Fall noch zusammen. Das ist die Sonne der inneren Präsenz, die es ermöglicht, dass die Dinge sich ordnen und balancieren. Das bedeutet, wenn wir einladen in der Meditation zum Nichttun und die Dinge sein lassen, wie sie sind, heißt nicht, dass sie uns nicht interessieren. Heißt nicht, dass wir alles einfach rutschen lassen. Das wäre eine Blockade dieses Bewusstseinsraumes, dieser Präsenz. Die Dinge rutschen lassen, ist eine neurotische Fehlleistung. Hat nichts mit Spiritualität zu tun. Dass mir die Welt wurscht ist, ist eine innere Boshaftigkeit und Mangel an Mitgefühl. Das ist nicht Gelassenheit. Den erwachten Lehrerinnen und Lehrern ist die Welt nicht wurscht. Die geht sie zutiefst an, mehr als uns, vermutlich. Die rührt sie tief ans Herz. Und diese Kultur, diese tiefere Kultur unserer existenziellen Präsenz, das ist das, was wir kultivieren in der Meditation. Meditation ist ein Kultivierungsprozess der tieferen Dimensionen unseres Menschseins. Es ist kein uns Ausspacen von unserem normalen, alltäglich und sonst wie Sein. Im Gegenteil, es ist eine tiefere Kultivierung und Entwicklung unserer größeren Fähigkeiten, die wir normalerweise im Alltag nicht mitkriegen, weil wir häufig in der Oberfläche leben oder so trainiert werden. Sodass auch diese anderen sogenannten oberflächlichen Fähigkeiten dann wieder in ihre Balance, in ihr Heilen, in ihre Leuchtkraft, in ihre Befreiung kommen, wie der Mann endlich seinen Mantel auszieht in der Geschichte. Diesen Raum nichts dagegen zu haben. Aber genau das ist die Praxis, dass wir diesen Raum öffnen. Das ist äußerst powerful. Und diese zwei Aspekte, dass ich was reingebe, dass ich mich hinsetze aufs Kissen, dass ich mich anmelde zum Retreat und dass sich dieser Raum in mir zu öffnen vermag, der nichts dagegen hat, was geschieht, die innere Sonne. Ja. Diese beiden Aspekte, die haben wir gestern schon angesprochen, die kennt ihr, die sind ganz, ganz konkret und verwirklicht in der Meditationspraxis. Als Achtsamkeit, Fokus auf den Punkt, Mindfulness und Raum öffnet sich, Gewahrsein, Awareness, ungewöhnliches Schauen. Shamatha Vipassana. Der Geist kommt zum Frieden und ungewöhnliches Sehen. Diese beiden Aspekte der Meditationspraxis sind ein Lebensgeheimnis. Es ist letztlich das Geheimnis zwischen unserem eigenen Engagement und lässt es mich überkonfessionell formulieren, so meine ich es nämlich, und dem Geheimnis der Gnade. Dem Geheimnis der Gnade des Seins, das du nicht machen kannst. Und beides führt uns, ich würde auch nicht sagen, es interagiert miteinander, beides führt uns in ein tieferes Geheimnis, bis wir spüren, dass beides nicht mehr verschieden ist. Und das ist eine Reise dahin. Das bedeutet, ganz konkret in der Meditation, sind wir gut beraten, damit anzufangen, unseren Geist zu sammeln. Also was zu tun. Das heißt nicht, dass wir der Sturm sind aus der Geschichte, sondern es heißt, dass wir die Sonne vorbereiten. Dass wir uns bereiten, dass sich was öffnen kann. Und deshalb fangen viele Meditationslinien an mit diesem auf deinen Atem achten, dich zentrieren, wie auch immer, deinen Geist zum Frieden bringen, etc. Weil mit einem unruhigen Geist können wir nicht arbeiten. Wenn du überall bist, nur nicht bei dir, ist es ziemlich schwierig, zum Gewahrsein zu finden. Du bist ja gar nicht zu Hause. Da können die wunderschönsten Sachen auftauchen. Du kriegst es gar nicht mit. Und die Probleme hängen auch da an, die kriegen die Zuwendung nicht, die sie brauchen. Also es braucht dieses Shamatha, den Geist zum Frieden bringen, diese Zentrierung, es braucht diesen Fokus, diese Heimkehr zu uns selber, was ich heute früh angedeutet habe. Ha, angekommen. Oder immer wieder. Ankommen. Und dann braucht es, dass wir das nicht missbrauchen als einen inneren Wellness-Trip. Im Stil von, okay, mein Geist ist jetzt ganz friedlich und ich sitze da und ich achte auf meinen Atem und das ist es. Was soll denn groß passieren? Kann man mal machen. Aber dann merken wir, das bringt uns nicht sehr viel weiter. Weil unser Ego, unsere Ego-Persönlichkeit sich diesen inneren gefühlten Frieden schnappt und daraus ein Ding macht, okay, das ist der Endzustand, das war's. Ich bleib hier, mach nicht mehr. Diese Muster unserer Ego-Persönlichkeit, die werden gelöst, also wir brauchen erst diese Sammlung, aber das ist der erste Schritt. Und dann braucht es, dass wir aus dieser Sammlung unser Gewahrsein öffnen, also unsere Bereitschaft, alles wahrzunehmen, was in uns ist, und uns erforschen, uns erkennen. Und das ist was anderes, als was die Ego-Persönlichkeit will. Die Ego-Persönlichkeit will eher Sicherheit. Die ist nicht böse, aber nicht unbedingt hilfreich. Und dieses offene Erforschen, das ist etwas, das immer wieder uns konfrontiert mit dem Neuen, mit dem Unbekannten, mit dem Herausfordernden und so. Das hält uns im Fluss. Wir könnten auch sagen, Gott sei Dank gibt es unsere Probleme und Themen. Wunderbar, dass wir heftige Emotionen und Fragen haben, die sich nicht gelöst anfühlen. Das hält dich in Bewegung. Sonst wirst du einschlafen und dich selbst betäuben in der inneren Entspannung mit deiner Stille, die du gerade im Atem fühlst. Die ist der Ausgangspunkt, aber bitte bleib da nicht. Lass es sich in dir öffnen. Eigentlich geschieht es von selber, was ich beschreibe. Geschieht von selber, wir müssen es gar nicht machen. Ich beschreibe so ein bisschen die Sicht dahinter. Ja? Und dann kann sich das Zweite, also das Awareness, das Vipassana, aus dem, der Geist kommt zum Frieden, wunderbar, und dann öffnet sich etwas in uns. Und dann, das braucht es, damit wir uns nicht in dieses Wellness-Gefühl festzurren, sondern uns öffnen für die ganze Bandbreite in uns und für die ganze Bandbreite des Lebens. Und dann interessiert uns die Welt. Und das ist eigentlich in vielleicht kleinerer Form, aber dann dennoch ernstzunehmender Form, die Art, wie sich in dir die Buddhaschaft, das erwachte Gewahrsein zeigt und öffnet für dich selbst. Wenn du heftige und ungewöhnliche Emotionen in dir bereit bist zu fühlen, zu schauen, diese Qualität der Kraft und Präsenz und Unbestechlichkeit deiner Buddha-Natur, deines Erwachten, Seins. Das ist ganz direktes Erfahren, ist nicht weit weg. Weil unsere Ego-Persönlichkeit, unsere konditionierte Persönlichkeit, die will das nicht sehen. Und so hängen, sagen wir, diese Dinge von außen her so ein bisschen hergeführt und über den Satz von Krishnamurti, verstehen wir den tiefer, so hängen die Dinge zusammen, führen uns sehr, sehr direkt in die Meditationspraxis. Und die Meditationspraxis zeigt sich nochmal als Schulung für das, was wir sonst auch tun und ist nicht davon abgespaced. Und meine Beobachtung ist, wenn Menschen, deshalb erzähle ich euch das auch, wenn Menschen das tiefer und tiefer verstehen, diesen Zusammenhang, wird es viel, viel leichter im Alltag zu praktizieren. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die das Thema haben von, ich würde ja gern und in Retreats geht's gut und zu Hause will ich auch, aber ich krieg's nicht hin. Und das ist nicht mangelnder Wille, das ist, dass sich was noch nicht völlig auch in der Einsicht eingekörpert hat, dass ich spüre, ja, ich Tu das. So wie ich morgens aufstehe und dusche und mir die Zähne putze und frühstücke. Also diesen tiefen Zusammenhang, dass es im Grunde eins ist, auch wenn es zwei verschiedene Perspektiven sind, ob du meditierst oder ob du deinen Alltag lebst. Zwei Perspektiven, dieselbe Sache. Und was ich euch hier gebe in diesem Retreat ist, wir bewegen uns zwar entlang des Atems und nehmen das so als Zugang, könnten andere Zugänge zur Meditationspraxis nehmen, ne, tun das halt in diesem Retreat entlang des Atems. Und, aber was ich euch eigentlich vermittle, ist eine, in meiner Sprache gesagt, eine Phänomenologie von Meditation. Also, wo ich aus unterschiedlichen Traditionen, die ich geübt habe und mit denen ich mich beschäftige, schaue, was sind die, wie funktioniert, wenn wir es unter das Mikroskop legen, wie funktioniert Meditationspraxis wirklich? Für uns moderne Menschen. Manches funktioniert nicht für uns, weil wir nicht diese Zeiträume haben wie im alten Indien oder was. Und manches funktioniert sehr, sehr gut und manches brauchen wir neu dazu. Zum Beispiel die psychotherapeutische Arbeit zum Teil. Das ist so, deshalb auch sind mir die Teachings wichtig, dass ihr ein bisschen die Möglichkeit habt, das einzuordnen in eure Sichtweise. Okay, wenn wir jetzt nochmal auf die konkrete Meditationspraxis schauen, sind mir noch ein paar Punkte wichtig. Also, wir üben mit dem Fokus und wir üben mit diesem sich öffnen und in den von mir angeleiteten Übungen ist immer beides drin. Und ich lasse euch immer diese Zeit, heute früh habt ihr es gemerkt in der Atemmeditation, so dieses, du spürst die gesamte Welle deines Atems zum Beispiel, ja, so, und dann lasse ich euch Zeit zu spüren, das, da kann sich was öffnen, du spürst. Manche Übungen, die ich anleite, sind mehr auf einem Punkt. Atem im Unterbauch spüren, manche sind mehr, lass dich spüren und fühlen in allen Zellen, mehr weit. Ja, und es spielt dazwischen. Und dann ist oft auch zum Schluss diese, ganz bewusst diese Phase des Nicht-Meditierens, so wird es wird's klassisch heißen. Das heißt nicht, dass du aufspringst und wegrennst, sondern das heißt, dass du nichts mehr machst. Du hast geübt und nutzt jetzt die Frucht dieser Praxis. Wenn ich dann so anleite, lass alle Art von Praxis jetzt gehen, und einfach nur noch spüren und fühlen und lauschen, alle Zellen lauschen. Das ist eine schöne Formulierung von Willi Gesjäger, dem verstorbenen Zen-Meister. Alle Zellen lauschen. Nichts mehr machen. Non-Meditation wird es genannt. Ja, du vergisst, dass du meditierst, du bist einfach. Und das ist Awareness, ja? Das ist Vipassana. Das ist alles. Also wir haben diese beiden Pole. Und dann gibt es die beliebten Störenfriede der Meditation. Wäre schön, wenn das alles so klappt, wie ich das erzähle. Tut es aber nicht. Weil da gibt es ein paar Kobolde, die quatschen dazwischen. Und das kennt ihr ja. Also das eine sind die Gedanken, dann gibt es Gefühle, dann gibt es noch ein paar andere Themen. Können wir jetzt ein ganzes Dings drüber entfallen, ein ganzes Retreat über die Störung in der Übung. Das will ich euch ersparen. Aber ihr begegnet ihnen. Ja, ein paar Eckpunkte mag ich zum Schluss euch anbieten. Zunächst ist das Schwierigste am Anfang immer wieder auch mal, es ist nicht der eigentlich schwierigste Punkt, aber das ist der offensichtlich schwierigste, ist das Ding mit den Gedanken. Ein wichtiger Punkt, das habe ich gestern schon angedeutet, ist, dass du den Unterschied siehst, der ist sehr einfach, zwischen ich denke und es denkt. Also das Es denkt, kannst du nicht abschalten. Das Ich denke, kannst du beeinflussen, das ist deine Freiheit. Es denkt, irgendwelche Gedankenbilder kommen dir, ja, und quasseln vor sich hin, oder Bilder tauchen auf, Menschen sind verschieden, bei manchen sind es Bilder, bei anderen sind es eher Worte, beim dritten Stimmungen oder was auch immer. Und das ist Es denkt, das ist einfach geschehen, sage ich gleich was zu. Aber ich denke, heißt, dass du da reingehst und es versuchst, entweder wegzumachen und Gedanken nicht haben wollen, ist ein Gedanke. Das ist die Falle. Dass du willst, dass es still ist im Kopf, ist ein Gedanke. Das ist ein Wille. Das ist konditionierte Persönlichkeit. Das ist nicht hilfreich. Und den Gedanken nachlaufen ist auch nicht hilfreich. Ach, schöner Gedanke. Ah, war doch so toll. Und sie verändern, ist auch eine Involvierung. Also lass die am besten einfach geschehen. Das Es denke, lass es geschehen. Es denkt, lass es geschehen. Das ist die Grundform, die ich euch am ehesten empfehlen würde. Lass es geschehen, wie gestern habe ich das Bild gebracht, das Radio im Nachbarzimmer. Oder manchmal nehme ich das Bild von, du bist ein Haus und oben im Dachstübchen, da hört jemand Radio oder es poltert oder die Siebenschläfer bauen da ihr Nest oder irgendwas ist da los. So, und du wohnst aber in deinem Haus, in deinem Körpersein und öffnest deine Flügeltüren der Terrasse in die Sonne und bist ganz gut bei dir und da oben babbelt es halt. Lass es geschehen, lass es einfach durchgehen. Die Alten nutzen auch das Bild von den Wolken, die ziehen einfach vorbei. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist, wenn die Gedanken dich packen, kommst du zurück. Und wie du zurückkommst, ist wichtig, dass es nicht ein Gedanke wird, sondern zurück kommst du, indem du die Ebene wechselst. Deshalb nutzen wir den Atem, komm zurück mit dem Atem in den Körper, dann wechselst du die Ebene. Atem und Körper spüren ist nicht Gedanke, es ist gespürt, wird deine Wirklichkeit, wie du das sitzt. Ja? So, du gehst einfach wieder zurück in das Haupthaus, aus dem Dachstübchen ins Haupthaus. Wenn dich was wegzieht, das passiert. Und dann ist noch eine Möglichkeit, das ist ein bisschen, das geht ein bisschen mehr Richtung Gewahrsein dann, also wenn du gut da bist, oder wenn es ganz, ganz krass und heftig ist, das gibt es auch manchmal, dann spürst du dich im Körper, Körpersein, wie ein Container, wie ein Gefäß, inklusive deinen Kopf, wo wir meistens die Gedanken verorten, und spürst, wie du selbst der Raum bist, in dem die Gedanken geschehen. Das ist eine Entidentifizierung vom Denken. Eine Frau hat mal gesagt, die Erfahrung ist ich und mein Gehirn. Da war die Übung dieses Schauens, war dann so intensiv, dass sie wie das Gefühl hatte, sie schaut ihr Gehirn, aber sie ist das nicht. Stimmt ja, unser Bewusstsein ist ja davon nicht abhängig. Es resoniert ja nur. Ja? Also, du schaust einfach deinen Denkprozess. Du schaust es an und verwickelst dich nicht. Guckst es an, staunend, vielleicht ein bisschen humorvoll. Das ist alles ziemlich crazy. Und es ist geschehen. Ja, ein bisschen fortgeschrittene Praxis aus dem Mahamudra. Ein bisschen fortgeschritten, aber das geht. Du schaust diesen Prozess an. Es wären drei Möglichkeiten. Also es geschehen lassen, wieder zurückkommen und es wahrnehmen, mit Gedanken umzugehen. Was du tiefer tun kannst, ist, du kannst mal, und das geht jetzt dann in Erforschung, du kannst schauen, was ist es, worum deine Gedanken kreisen. Gedanken in der Meditation, die auftauchen, sind nicht nur doof und störend. Die haben auch, wenn wir tiefer schauen, haben sie auch ihren Grund. Da ging es jetzt von Shamatha, Geist kommt zum Frieden, zur Erforschung, zum Awareness. Ja? Also, Gedanken, die auftauchen, können ihren Grund haben. Manches ist Nonsens, aber es kann sein, dass du immer wieder um etwas kreist. Wie löse ich das Problem? Was entscheide ich? Welchen Job nehme ich? Nehme ich diesen Job? Nehme ich diesen Job? Nehme ich jeden Job? Gehe ich da? Was hat er gesagt? Wie soll ich in den Job gehen? So. Das ist ja was Wichtiges, dein Job, auch wenn es gerade nervt. Und dieses kreisende Thema, das kannst du fühlen in deinem Körper. Welche gefühlte Resonanz löst es in dir aus? Welche Emotionen oder Emotionen fühlst du dazu? Oder wenn du tiefer in den Körper spürst, das Focusing würde sagen, welchen Feldsens, welche gefühlte Gesamtstimmung spürst du in deinem Körper dazu, zu dem Thema? Du hast dann noch keine Lösung, welchen Job du nimmst. Aber du fühlst diese Frage und dieses, ich weiß es nicht, im Körper. Und damit fühlt sich das Thema gesehen, können die Gedanken entspannen und du bist da, wo du hin willst, nämlich im Körper spüren. Das ist ein wichtiger Shift, mit den Gedankenkreiseln, unseren Lebensthemen zu arbeiten. Und dann kannst du das spüren und wahrnehmen. Und damit kommen wir jetzt einmal zu Emotionen oder Stimmungen im Körper. Wenn starke Emotionen auftauchen oder Stimmungen im Körper, Feldsens, gefühlte, sinnerfüllte Stimmungen in deiner subtilen Wahrnehmung im Körper, die wir oft auch einsetzen als Methode, die wir abfragen. Ja, also all dies, was du somatisch spürst, somatisch verwurzelt, heißt nicht nur Körper, aber somatisch verwurzelt. Ja, das kann der Fokus deiner Aufmerksamkeit sein. Und es ist sehr wichtig, keinen Doppelfokus zu installieren. Also, du sitzt da und atmest in den Bauch, als Beispiel. Du bist damit bestens beschäftigt. Und plötzlich taucht eine tiefe Trauer in deinem Herzraum auf. Und in diesem Fall würde ich dich sehr einladen, diese Trauer ist ein Fokus, die aus dem Körper auftaucht und dich aus deiner Zentrierung, bist ja schon gut bei dir, durch das Atmen im Bauch, dieser Trauer zu öffnen und die zu fühlen. Nicht über sie nachzudenken, nicht die Situation zu therapieren, sondern sie zu fühlen, ihr den Fühlraum zu geben. Was nicht hilfreich ist, ist versuchen weiter beim Bauchatmen zu bleiben, während hier die Trauer ist, dann kriegst du einen Doppelfokus, hast du zwei Zentrierungen. Das ist so stark, das meldet sich. Ja, also wenn es wirklich stark ist. Du kannst vom Bauchraum atmen, kannst dein Gewahrsein öffnen, den ganzen Körper, und da ist die Trauer drin. Und da ist sie bestens aufgehoben. Und dann zu spüren. Und dann wirst du merken, dass sie sich verwandelt. Die meisten Emotionen im Körper bleiben nur 90 Sekunden, wenn wir nichts weiter mit denen machen. Manche sind ein bisschen länger. Und schau, was sich wandelt. Und schau, was auftaucht. Gib dir Raum, dass du dich dir selber offenbarst von innen her. Und das ist der Weg, wie wir im Grunde mit allen Themen der Meditation dieser Grundform arbeiten können. Lass dich zentrieren. Fokus. Atmen. Übung, präsent sein und dann lass dein Gewahrsein sich entspannen in dich hinein und spür, wie sich das anfühlt. Und vielleicht sitzt du nur da und es ist alles frei und wunderbar. Gut. Und häufig taucht was auf, ein Gefühl, eine Empfindung, du gibst dem Raum. Und dann spürst du, wie sich ein Prozess entwickelt. Und es ist von Krishnamurti nochmal, um zum Ende zu kommen, dieses mein Geheimnis. Ich habe nichts gegen das, was geschieht. Es ist dieser Raum, es ist diese innere Sonne, die du bist. Und dann geht dein Weg, geht Entwicklung weiter.